Jo, jo, womit soll es weitergehen? Also, gestern haben wir geguckt. Das war die letzte Folie. Hatten uns überlegt, wie schaut das mit den Segmenten aus? Wir hatten gesagt, ja, er holt die Instruktion von da, ja, von der Adresse, die sich bildet aus der Basisadresse vom Codesegment plus dem Instruction Pointer. Dann hat er die Instruktion, naja, ein paar Zugriffe. Dann muss er den Operanden holen, soll heißen, er soll aufs Datensegment zugreifen, weil das ist BX und nicht BP. Datensegment zugreifen heißt Basisadresse vom Datensegment nehmen, EBX drauf addieren und das als Adresse verwenden zum Laden. Dann die Addition durchführen und dann das Speichern ins Datensegment, also den ganzen Kram noch einmal. Ja, ne. Habe ich gestern gesagt, schon aus Performancegründen macht man es natürlich nicht jedes Mal, dass man die Basisadresse vom Datensegment, vom Codesegment aus der Deskriptortabelle holt. Das wäre halt in diesem Fall, das wären ja nochmal drei Speicherzugriffe zusätzlich, sondern die Dinger werden einmal geladen in dem Moment, wo ich in mein Datensegment was reinschreibe. Also, wenn wir haben, sozusagen unser GDT, und da gibt es hier einen Eintrag, sagen wir mal mit der Adresse 8, und da steht drin, die hatten wir gestern als Beispiel, die 2000 als Basis und die, keine Ahnung, 1000 als Limit und ich kopiere einen Move Konstante 8 nach Datensegment. Dann kopiert er einmal die 8 sozusagen nach DS und er kopiert die 2000 nach, ja, irgendjemand hat gestern gefragt, wie heißen die Dinger denn jetzt eigentlich? Die haben keinen Namen, die Register. Das ist jetzt irgendwie so DS Basis und 1000 nach DS Limit. Und was passiert noch? Aber es wird in der Tabelle was markiert, nämlich es wird hier noch, also das sind ein, zwei Werte, ja, und es gibt noch hier, es wird noch eine 1 gesetzt für das Exist-Bit. Also das Segment wurde auch wirklich gebraucht. Ihr kennt es wahrscheinlich. Vielleicht schon aus den Page-Tabellen, da gibt es so ein Exist-Bit und ein Dirty-Bit. Wenn man mal die Page benutzt hat, kann das Betriebssystem dann nutzen, so für irgendwie Swapping, ja, so nach dem Motto, ja, die Page wurde nie gebraucht, also kann man sie mal rauslagern. So ähnlich hier, wenn das Segment nie gebraucht wurde, dann kann man das Segment eventuell als Ganzes mal rauskopieren auf Platte. Ja, es stehen hier noch ein paar andere Werte. Und das sind die, wie sind denn eigentlich die Attribute. Also die gehen sozusagen nach DS in so einen Attributteil. Da steht zum Beispiel drin, ob man lesen darf, ob man schreiben darf, ob man das Segment ausführen darf. Jo, also, das schreibe ich hin. Unter der Haube passiert sehr viel mehr. Hatte damals einfach den Vorteil, naja, das war jeder Programmierer schon gewohnt, dass es solche Segmente gibt und wie man sie benutzt. Und naja, den Unterschied, jetzt früher war halt die 8 sozusagen gleichzeitig die Basisadresse. Jetzt ist die 8 irgendwie nur noch so eine Nummer. Und die Basisadresse, die ist jetzt vom Betriebssystem dann eben variabel einstellbar. Zum Beispiel kann man dann eben so eine Art Swapping machen. Also auf dem 80286 konnte man Segmente rausschmeißen vom Betriebssystem und andere wieder nachladen. Also so eine Art, ja, Overlay-Technik oder sowas in der Art. Jo, wie macht man denn damit einen Kontextwechsel? Ja, wenn jetzt ein Prozess läuft und es kommt der nächste dran, der soll ja doch andere Segmente kriegen. Okay, die ignoriere ich hier völlig, die brauchen wir nicht. Die sind einfach noch viel grauser. Das will ich euch mal nicht zumuten. Ja, also mit dem, was wir bisher müssen. Also von der Idee her, nochmal genauer gleich drüber nachdenken. Also von der Idee her ist ein Switch irgendwie ein Push DS, Push ES und daher noch. Dann ein Move, ja. Neue GDT. Quatsch, nicht Move, sondern LGDT. Neue GDT laden. So. Und dann kommt es wieder umgekehrt ein Pop. Und irgendwann ein Return. Also so von der Idee her geht es. Gut, was ist die Schwierigkeit dabei? Also hier schreibe ich, was weiß ich, die vorher geladene 8 einfach auf den Stack. Da steht halt eine 8 auf dem Stack. Wohlgemerkt nur die 8, es steht nicht die 2000, nicht die 1000, der ganze andere Kram, der steht nicht auf dem Stack. Nur die 8 und werden halt noch ein paar andere Zahlen gespeichert. Dann hole ich mir die neue GDT, dann habe ich eine neue Tabelle für den neuen Prozess. Und aus, ja, und wenn ich jetzt einen Pop, sagen wir mal Pop 8 aufrufe, dann schreibe ich die 8 wieder in ein Segmentregister und beim Pop holt er sich halt aus der Tabelle wieder die ganzen Werte, die da drin stehen und schreibt sie in die ganzen Schattentabellen. Ja, prinzipiell geht das. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn ich natürlich hier mit Push und Pop rummache, brauche ich einen korrekten Stack. Aber hier steht natürlich auch irgendwo, was ist hier? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Was macht ein Pop SS? Das ist jetzt so trivial nicht. Ne? Der lädt, ja gut, er holt vom aktuellen Stack eine Zahl und baut sein Stack-Segment jetzt so um, dass es woanders hin zeigt. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man gerne hätte. Also das Stack-Segment muss wahrscheinlich irgendwie anders umgeladen werden. Und genauso, wenn ich natürlich das Code-Segment umlade, was ich im Allgemeinen ja auch irgendwie machen muss, dann kann ich hier jetzt nicht ein Pop CS hinschreiben, weil dann, also gut, den Befehl gibt es auch gar nicht. Und selbst wenn es den gäbe, dann würde ich nach dem Pop, keine Ahnung, sonst wohin fliegen. Deshalb ist das hier unten dann häufig zum Beispiel ein LRET. Da läuft er jetzt in dieser Funktion und holt sich jetzt vom Stack als letztes Code, Segment, Basisadresse und neuen Instruction Pointer. Und dann bringt er halt zurück. Also da muss man ein bisschen überlegen, aber prinzipiell geht es so. Jo, was muss man noch wissen? Man kann noch wissen, es gibt die GDT und es gibt die LDT, Local Descriptor Table. Die sehen im Prinzip gleich aus. Das sind jeweils Tabellen mit, ja, also ihr wisst, das ist eine 16-Bit-Zahl, also sind das maximal 64K. Jo, und die Tabelle gibt es einfach zweimal als Local und als Global Descriptor Table, jeweils mit 64K. Jo, und wie unterscheide ich die zwei? Ja, wenn das eine 8 ist, das heißt, die letzten drei Bit sind 0, dann ist es die GDT. Wenn die letzten drei Bit 100 sind, dann ist es die LDT. Also gibt es auch hier gar kein, es ist zwar eine Tabelle mit 64K Größe, die man eventuell noch einschränken kann. Es gibt auch, das ist im Prinzip auch wieder ein Segment, ein GDT-Segment. Also da kann man auch wieder die Größe angeben, allerdings maximale Größe, dadurch begrenzt 64K. Jeder Eintrag ist allerdings 8 Byte groß, insofern sind das nur 8K-Einträge. Also es gibt nur 8000 Gummibaum, nur 8K-Segmente, beziehungsweise in der LDT gibt es nochmal 8K-Segmente. Und die letzten zwei Bit, wofür sind die letzten zwei Bit? Privilege Level, der sogenannte Request Privilege Level, ja, ich glaube, so heißt er. Hier gibt es in den extra Bits auch noch drin Privilegierungsstufen, 0 bis 3. Und wenn ich jetzt sage, ich fordere ein Segment mit Privilegierungsstufe 3 an, ja, wenn dann hier keine 3 drinsteht, dann sagt er, nee, nee, dann darfst du nicht, wenn du den mit 3 gern hättest. Wenn du da wenn du mit 0 kriegst du es, aber mit 3 kriegst du es nicht oder so. Nee, es gibt eine zurzeit aktive LDT. Ne? So muss man sagen. Und genauso gibt es zurzeit eine aktive GDT. Aber du kannst natürlich hier mit diesem LGDT-Befehl jederzeit eine neue laden. Und genauso kannst auch die Local Descriptor Table kannst du jederzeit neu laden. Und insofern gibt es dann im Prinzip beliebig viele. Halt, also wie man es normalerweise macht, so ist es jedenfalls gedacht. Die Global Descriptor Table, so wie der Name schon sagt, die ist für alle. Also da sind zum Beispiel die Segmente vom Betriebssystem drin. Und dann gibt es daneben die Local Descriptor Table und die, so die Idee, ist für jeden Prozess einzeln. Und beim Kontextwechsel, gut, da lade ich dann eventuell nicht die Global Descriptor Table um, sondern die lokale Tabelle um. Kann man aber als Betriebssystem machen, wie man lustig ist. Also ich kenne Betriebssysteme, die laden immer die GDT um und die LDT benutzen sie gar nicht. Linux hatte lange Zeit nur die GDT, die hatten lange Zeit einfach immer nur 4G-Segmente. Da haben sie halt hier ein Code-Segment, ein Datensegment, ein Stack-Segment und die waren alle 4G und damit war die Sache gegessen. Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, na, so Wein und Co., die brauchen noch Segmente, sonst geht's nicht. Oder so ein, wie heißt der andere Simulator für MS-DOS? DOSBox, danke. Die brauchen Segmente, na gut, dann popelt man auch wieder Segmente dazu und dann haben sie halt die GDT, die LDT hinterher noch dazu geflickt. Eigentlich nur genau für diese zwei Zwecke. Jo, soweit. Was kann man noch dazu sagen? Man kann noch dazu sagen, es gibt natürlich auch hier den Deskriptor mit der Offset 0. Den kann ich auch laden. Allerdings, der ist speziell, wenn ich den lade, heißt es sozusagen, ich lade einen Nullpointer. Das ist sozusagen ein Anzeichen dafür, das Segment ist nicht geladen. Das kann ich laden, also ich kann ein Move-Konstante 0 nach DS, macht da einwandfrei. Nur wenn ich dann hinterher irgendwie so eine, zum Beispiel so eine Addition da mache, dann crasht er da und sagt, kein Segment geladen. Was ich nicht machen kann, ist, also ich kann kein L-Call nach 0, also ins Codesegment darf ich die 0 nicht einladen, macht ja auch nicht viel Sinn, ne? Wenn ich das Codesegment mir unter den Füßen wegziehe, dann was soll da rauskommen? Und genauso das Stack-Segment, das darf ich mir auch nicht entziehen. Ein Stack brauche ich immer. Ja, sonst würden ja auch Hälfte der Befehle nicht gehen. Jo, dazu Fragen.
Wo ja. Steht mein aktuelles Privilege-Level? Das steht in CS, oder? Also in unserem von CS.
Genau.
Und dann ist die Bedingung irgendwie, also ich muss mindestens das Privilege-Level haben, was in der Tabelle steht. Ich muss das requesten und das muss ich mal einstellen und dann kann es laufen.
Wie ist die Bedingung? Ja, das ist
ein.
Genau. Es gibt den Current Privilege Level, der steht im Codesegment. Also ich schreibe irgendwie ja sowas in mein Codesegment, beziehungsweise mit dem L-Call oder so. Die hinteren drei Bit im CS sind der Current Privilege Level. Dann gibt es den Descriptor Privilege Level, der steht hier in irgendwelchen Bits drin. Und wenn ich jetzt hier so eine Konstante da reinlade, dann stehen ja hier hinten auch noch zwei Bits drin. Das ist dieser Requesting Privilege Level. Das ist das RPL. Ja, jetzt kommt es noch wieder sehr darauf an, was du eigentlich machen willst, welche Bedingungen jetzt erfüllt sein müssen. Also zum Beispiel muss der Requesting Privilege Level immer, also numerisch größer sein als der Current Privilege Level oder gleich. Also wenn ich im Privilege Level 0 Supervisor Modus bin, dann darf ich als RPL 0, 1, 2 oder 3 angeben. Wenn ich im User-Modus laufe, 3 standardmäßig, dann darf ich auch nur requesten 3. Jo, dann gibt es diesen Descriptor-Privilege-Level. Wenn ich requeste, da muss der Descriptor-Privilege-Level immer numerisch größer sein als das, was ich requeste. Oder gleich. Also wenn ich sage, ja, ich bin im Ring 3, also das ist der Standardfall, ne? Ich bin im Ring 3, ich habe einen Deskriptor mit der Nummer 3, Ring 3, dann requeste ich den mit 3. Ich kann aber auch sagen, ja, ich bin im Level 0, da darf ich alles. Ich requeste 0, ja, dann kriege ich einen 3er aber nicht. So nach dem Motto, oh, da sind vielleicht unsichere Daten drin, den kriegst du dann aber nicht. Wenn du sagst, naja, ich requeste 3, ich weiß, das ist unsicheres Zeugs, dann kriege ich den. Also da kann man so verschiedene Sachen mit einstellen. Was jetzt aber auch noch wieder unterschiedlich ist, je nachdem, ob es ein Codesegment ist, zu dem ich hinspringe, ne, dann kann ich beispielsweise beim L-Call sagen, naja, ich weiß, ich springe jetzt in einen niedrigeren Level. Da sieht es ein bisschen anders aus, als wenn ich ein Datensegment anfordere mit niedrigem Level.
Ja. Stimmt die Move-Anweisung dann überhaupt? Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind die obersten 15 Bit irgendwie so ein Index und die anderen ja, eben diese Privilege und das Anzeichen, ob es die GPL ist.
Ja.
Und dementsprechend wäre der Index ja dann
Kann man sehen, wie man will. Also ich schreibe hier beispielsweise 1 hin, Entschuldigung, 8 hin. Dann nimmt er das sozusagen auch gleich als Offset in der GDT.
Also er nimmt es komplett als Offset.
Die hinteren 3 Bits, die werden sozusagen gelöscht. Und den vorderen Teil nimmt er als Index. Und die hinteren 3, na gut, der eine Teil ist dieses Requesting Privilege Level, den nimmt er zum Checken. Und wenn er gecheckt hat und sagt, das ist okay, dann werden die gelöscht und nimmt so als Index. Und das Bit noch davor, das nutzt er halt, um jetzt entweder den Teil zu nehmen oder aus der LDT. Eine 15 nicht, also wenn dann 13. Ich kann man jetzt geteilter Meinung sein, ist das jetzt Index 1 oder ist das jetzt Offset 8? Im Prinzip das Gleiche. Jo, eins wollte ich jetzt noch sagen. Also, ja, das gibt es jetzt auch noch. Es gibt jetzt hier noch ein sogenanntes, wie heißt das Bit jetzt wieder? Ein Conforming Bit. Wenn man dieses Segment anspringt, dann übernimmt er den Privilege Level, der da drin steht. Soll heißen, ich kann sozusagen damit, das sind so diese Call Gates oder so, diese Mechanismen, ich kann damit eine Rechteerweiterung programmieren. Ich bin im Ring 3. Und wenn ich jetzt da hinspringe, in das Segment, dann kriege ich eine neue Privilegstufe. Entweder hoch oder runter, eine andere jedenfalls. Okay, ich habe es euch mal erzählt, aber für die Arbeit, was ihr hier programmieren sollt, vergesst es alles, ihr seid im Ring 0 und damit ist die Sache gegessen. Jo, okay, also. Eintrag stammt aus der GDT oder LDT, die könnt ihr bei uns aber auch vergessen. Und das ganze Laden nur, wenn man halt den öffentlichen Teil lädt, dann wird der ganze andere Kram mitgeladen. Jo, jetzt das nächste, Paging. Intel hat, wie gesagt, irgendwann die Segmentierung eingebaut in ihre CPUs. Weil sie gemerkt haben, naja, man will mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen oder man hat schon mal mehr oder mal weniger im Speicher, da wäre es ganz neckisch, man könnte die Programme irgendwie im Speicher durch die Gegend schieben. Da hat man gesagt, naja, nehmen wir halt Segmente, das passt im Prinzip so ungefähr zu den Programmen. Man hat einen Code-Teil, man hat einen Datenteil, man hat einen Stack-Teil, das waren halt die Segmente. Fertig. Andere haben dann gesagt, naja, so ein bisschen feingranularer wäre eigentlich ganz neckisch. Paging. Im Prinzip ist Paging eigentlich genau das Gleiche. Nur, dass man jetzt nicht ein Segment hat, sondern ganz viele. Und man hat dementsprechend ganz viele Basisadressen. Und man hat jetzt nicht, wie bei Intel, Segmente beliebiger Länge, die man justieren kann. Sondern es sind jetzt alle Segmente der Länge 4K, also im Falle Intel. Es gibt auch andere Prozessoren, die haben ein bisschen größere oder ein bisschen kleinere. Jo, jetzt, wenn man das gleiche Prinzip anwenden würde und würde sagen, naja, ich habe hier sozusagen einen Offset oder eine Page-Nummer und eine Tabelle. Und in der Tabelle steht drin, wo die eigentliche Basisadresse drin ist. Dann hätte ich eine Tabelle, naja, wenn ich jetzt 4K, jeder Eintrag ist sozusagen für 4K gut, dann bräuchte ich, wenn ich 4G Speicher verwalten will, naja, 4G geteilt durch 4K, 1 Million Einträge. Und da hat man gesagt, das ist schon viel. Deshalb macht man nicht eine Tabelle, sondern eine zweistufige Tabelle. Und wir haben jetzt, also hier war es dann die Global Descriptor Tabelle, die man laden konnte, letztendlich ein Register. Ja, auch hier gibt es jetzt wieder ein Register, in diesem Fall das CR3, das ist sozusagen der Start dieser Tabelle. Jo, und dann ist es so gemacht. Das meiste davon kennt ihr wahrscheinlich. Also CR3 ist ein Zeiger auf die oberste Tabelle. Wohlgemerkt, jetzt eine physikalische Adresse. Das ist, by the way, die einzige physikalische Adresse, die ihr bei Intel überhaupt zu sehen kriegt als Programmierer. Ja, auch hier bei Global Descriptor Table oder Interrupt Descriptor Table oder so. Das müsst ihr hinterher dann entsprechend beachten bei eurer Implementierung. Das sind alles virtuelle Adressen. Das ist die einzige physikalische, die ihr je irgendwo braucht. Ja, und der zeigt jetzt auf eine Tabelle. Auch diese Tabelle ist jetzt wieder eine Page. Auch die Tabelle ist wieder 4K. 4K mit jeweils Einträgen. Ja, wie groß sind die Einträge? Letztendlich sind die Einträge wieder Adressen von Pages. Also, ja, wenn wir 4G Adressraum haben, dann sind das 32 Bit. Also ist jeder Eintrag mindestens, oder ich verfeinere es gleich noch, sage ich mal, mindestens 4 Byte. Wenn das eine 4K-Page ist, sind das 1024 Einträge. So ist es bei Intel. 1024 Einträge, also ist es eine Zahl sozusagen zwischen 0 und 1023. 10 Bit. Soll heißen, die vorderen 10 Bit einer Adresse bilden sozusagen den Index in dieser Tabelle. Hier sieht es genauso aus, ist wieder eine Page, sind 4K, jeder Eintrag 4 Byte, also wieder 1024. Da fehlt ein Zeiger. Da war mal ein Pfeil, eigentlich. Denkt ihn euch. Also brauche ich hier wieder 10 Bit, um in dieser Tabelle den entsprechenden Index auszuwählen. Ja, und den verwende ich jetzt, um im Hauptspeicher eine Tabelle auszuwählen. Ja, oder eine Page auszuwählen. Und welche Adresse innerhalb der Page, das wähle ich jetzt aus durch die hinteren 12 Bit. Wieso jetzt die hinteren 12? Jetzt waren das doch immer 10. Naja, hier hatten wir immer 4 Byte Einträge. Dementsprechend brauchen wir hier 1024, einen Index von 1024. Hier ist es eine 4K-Page, aber hier kann ich natürlich byteweise darauf zugreifen. Nicht 4 byteweise, sondern auch einzelne Bytes. Gut, dann muss ich eins von 4096 Bytes ansprechen können. Also brauche ich an der Stelle dann 12 Bit. Ja, und das Glück ist Geschick. 12 Bit plus 10 Bit plus 10 Bit sind gerade die 32 Bit. Das hat sich perfekt. Ne? Haben wir Glück gehabt. Jo, also das ist mal die Idee, wie die Adresse gebildet wird. Wie viele Speicherzugriffe brauchen wir denn jetzt, um zum Beispiel diesen einen Befehl da auszuführen? Das sieht jetzt erstmal so einfach aus, ne? Das führt jetzt wieder zurück auf meine Folie, die ihr irgendwann mal gehabt habt, so nach dem Motto, ja, so ein kleiner Additionsbefehl, der sieht so einfach aus. Aber in Wirklichkeit unter der Haube passiert da verdammt viel. Also, was machen wir? Genau. Also.
Wir müssen ja schon beim Laden vom Code-Segment eigentlich wieder das Paging benutzen, weil wir ja quasi
Aha.
eine Adresse, dann müssen wir beim Laden der Instruktion noch mehr Paging benutzen.
Ich habe hier gesagt, wenn ihr dann was da reinladet, dann lädt er aus der Tabelle. Aber ich habe euch gerade ja extra darauf hingewiesen, die GDT ist eine virtuelle Adresse. Soll heißen, aus der GDT was laden, heißt Paging. Rein theoretisch ist die Page nicht da. Page Fault, Nachladen, das ganze Brimbamborium. Okay, also, okay, sagen wir mal, also wenn man das wirklich noch machen müsste, dann wäre das, naja, ich hole mir hier zwei Einträge raus, zwei Wörter. Ja, und jedes Mal muss ich durch die Page-Tabellen durch. Aber gut, danach stehen sie einmal in den Schattenregistern und dann ist auch gut. Für den Befehl alleine brauchen wir jetzt erstmal die lineare Adresse von diesem Code-Ding. Soll heißen Basisadresse und Instruction Pointer zusammen addieren. Dann habe ich die Adresse von dem Ding, die physikalische Adresse. Dann muss ich in der Page-Tabelle dreimal nachschauen zum Auslesen. Dann habe ich das erste Byte. Dann weiß ich, oh, der Befehl besteht vielleicht noch aus einer Handvoll Bytes mehr. Dann machen wir den ganzen Sermon noch einmal. Kann ja sein, also kann man im ersten Augenblick denkt man vielleicht, naja, hole ich mir das erste Byte und dann hole ich mir das nächste von der physikalisch drauf folgenden Speicherzelle. Das muss nicht sein. Könnte ja sein, dass von der Addition das erste Byte steht noch auf der einen Page und das nächste Byte steht schon auf der nächsten Page. Oder das letzte Byte steht auf der nächsten Page oder irgend sowas. Okay, die Befehle sind alle maximal 16 Byte groß. Also brauche ich maximal zwei Pages, aber selbst das ist natürlich schon mühsam. Ne? Jo, okay, dann haben wir den Befehl. Und dann wollen wir ihn ausführen. Soll heißen, wir wollen uns den Operanden holen. Operanden holen heißt, ja, wir sehen an dem EBX, an dem Register indirekt EBX, sehen wir Zugriff aufs Datensegment. Also aus den Schattenregistern Adresse holen, EBX drauf addieren. Okay, die Limits habe ich. Achso, die Limit haben wir ganz vergessen. Erstmal EBX noch gegen das Limit checken, ob EBX nicht zu groß ist. Reicht das? Nee, das reicht auch noch nicht. Ich muss erstmal auf EBX 3 drauf addieren und dann checken. Warum 3 drauf addieren? Ja, ich addiere eine Long-Zahl, also hole ich mir von der Adresse 4 Byte. 4 Byte heißt, das aktuelle muss gehen und das plus 1 und das plus 2 und das plus 3 muss auch noch gehen. Also auf EBX 3 drauf addieren und mit dem Limit checken. Jo, wenn das hinhaut, haben wir eine lineare Adresse. Die drehen wir durch die MMU-Mangel. Kriegen eine physikalische Adresse. Dann können wir uns das erste Byte holen. Und das machen wir noch fürs zweite Byte und fürs dritte Byte und fürs vierte Byte. Weil die ja möglicherweise wieder auf unterschiedlichen Pages liegen. Doch. Also, ne, der Aufwand ist nicht unbeträchtlich. Dann machen wir die Addition. Wir addieren die 3 zu dem, was wir da geholt haben. Und dann machen wir den ganzen Sermon noch einmal, um den Kram zu schreiben. Gut, und beim Schreiben müssen wir dann noch mal gucken, hier in diesem Attributregister, ob dann auch drin steht, dass wir schreiben dürfen. Und wenn ja, dann schreiben wir. Klein bisschen was kann man optimieren. Ein guter Punkt ist TLB. TLB heißt was? Ja, okay. Also inhaltlich.
Die Abbildung von physikalischer, von linearer physikalischer.
Jawohl. Was von dem ganzen Zeug speichere ich mir denn?
Also der Offset fällt weg. Also der Offset wird nicht mehr.
Ja.
Und ja, dann eben die oberen, ich glaube die oberen 20 Bit.
Genau, wenn du Offset weglässt von den 32 Bit, sind 20 über. Also ich merke mir praktisch die 20 Bit und. Ja, und das sind dann sozusagen hier die 20 Bit. Reicht das?
Nee, dann wahrscheinlich noch irgendwelche Rechte.
Genau, ne? Also so Read, Write, Execute, je nachdem, was die MMU da bietet, das muss ich mir auch noch merken. Wir kommen nachher drauf, was in diesen Einträgen alles drinsteht. Also sind die 20 Bit plus die Rechte. Das ist sozusagen die generische Erklärung. In der Praxis können wir uns nachher mal angucken, was diese Rechte da alles umfasst. Jo, okay, also. Da kann man schon mal definitiv optimieren. Also ohne TLB wird eine MMU, das wird keiner machen wollen. Jo, was können wir noch optimieren? Naja, diese Umsetzung hier hinten, wir brauchen sozusagen die lineare Adresse von EBX indirekt im Datensegment. Die Addition müssen wir natürlich auch noch einmal machen. Ist das immer so? Also jedenfalls bei den Intel-Befehlen ist es so, ich hole den Operanden von einer Stelle und genau dahin schreibe ich das Ergebnis zurück. Es gibt auch andere Prozessoren, dann kann man hier während der Rechnung noch das EBX modifizieren. Und dann würde er beim Zurückschreiben woanders hinschreiben. Ne? Da müsste ich dann natürlich diese Rechnung der linearen Adresse noch einmal machen. Also hier in unserem Fall und bei den allermeisten Prozessoren ist es immer die gleiche Adresse. Der TLB ist, also das, was man klassisch unter TLB versteht, ist nur fürs Paging.
Genau, das heißt, man muss ja das ganze andere mit Attributen und so checken, jedes Mal trotzdem.
Das muss man jedes Mal nochmal neu machen. Wobei, wie gesagt, man braucht es natürlich hier hinten für den Operanden nur einmal machen. Es sei denn, der ist ein paar Bytes groß. Dann kann es mir passieren, ich mache es fürs eine Segment und Entschuldigung, für eine Page und für die nächste Page. Und das Limit checken, ja eigentlich, ich könnte es natürlich so machen, ich hole mir erstmal das nullte Byte und checke fürs nullte Byte das Limit. Und dann addiere ich einen drauf und dann hole ich mir das nächste Byte, vorher Limit Check und ein Byte holen, vorher Limit Check. Oder ich kann natürlich sagen, ich addiere mal drei drauf. Und wenn das mit dem Limit-Check dann immer noch hinhaut, dann geht's. Stimmt das? Ja, selbst da muss ich noch wieder aufpassen. Bei einem Plus 3, ich kann schlicht einen Zahlenüberlauf haben. Wenn ich hier auf das EBX, auf ein sehr großes EBX, was drauf addiere, dann kommt da plötzlich 0 raus. 0 ist natürlich limitmäßig immer okay, aber die Bytes davor, die sind dann natürlich eventuell nicht okay. Ne? Also wenn ich hier, sagen wir mal, als Adresse FFFFF angebe, ich addiere 3 drauf, dann sind wir bei 2. Limitcheck 2, ja, 2 ist kein Problem, aber dann will ich zugreifen auf FFFF 0, 1 und 2. Und bei FFFF dürfte ich eigentlich gar nicht. Also ich muss einen Limit-Check machen für das erste Byte, Limit-Check machen für das letzte Byte. Und wenn die zwei hinhauen, okay, dann sind die in der Mitte auch okay. Also Limit-Check ist da auch nicht ganz so trivial. Aber ich kann es ein bisschen optimieren. Also ich muss nicht einen Limit-Check für jedes der vier Byte machen. Also für zwei, das erste und das letzte reicht sonst schon. Jo, jetzt haben wir uns vorhin das überlegt, wie man das bei der Segmentierung macht beim Kontextwechsel. Also erstmal den aktuellen Zustand speichern, GDT umladen, aus der neuen GDT sozusagen die ganzen Schattenwerte zurückladen. Machen wir das jetzt hier. Also wie gesagt, der Zustand soll ja letztendlich so dann aussehen für den einen laufenden Prozess. Und jetzt schalte ich auf den zweiten um. Was muss ich bei der Umschaltung machen?
Ja, das CR3 wechsle ich ja noch neu laden und den TLB-Flash.
Yep. Ne? Also, was man wissen muss, ist, der ganze Kram hier, das liegt alles im Speicher. Und das bleibt im Speicher, da brauche ich nichts umändern. Es gibt auch CPUs, da sind die Dinger in Caches. Und so eine alte Sun 3, die hatten das alles intern in Caches. Da muss ich die Caches dann wegschmeißen und die Caches explizit mit Ladeoperationen füllen. Also das Einzige, was im Prozessor drin ist, ist hier das CR3. Also es reicht, das CR3 wegzuspeichern, wie du sagst, und neu zu laden. Wobei das Wegspeichern kann man im Allgemeinen sein lassen, weil das Ding ändert sich für den Prozess nie. Ein Prozess beim Starten kriegt einmal einen Satz von Tabellen und ab da bis zum Lebensende dieses Prozesses ist dieser Satz von Tabellen, der bleibt einfach. Also wegspeichern kann man tun, braucht man aber im Allgemeinen nicht. Das heißt, man braucht eigentlich nur neu laden.
Dann muss man halt die Segmente ja eigentlich auch nicht zwingend. Also es sei denn, der Prozess verwendet die LDT, aber die Segmente vom Prozess verändern sich ja.
Wenn man ein Linux hat, was bloß Code, Daten, Stack, immer 4G verwendet, dann bräuchte man sie nicht umladen. Hast du recht? Problem ist, weiß ich das? Es kann ja ein Dödel auf die Idee gekommen sein und hat einen Nullpointer nach DS geschrieben. Das darf er. Das sehe ich nicht. Das soll heißen, ich muss die Null wegspeichern und ich muss von dem nächsten Prozess was Sinniges wieder laden. Was ich eventuell weglassen kann, ist dieses neue GDT-Laden. Wenn ich weiß, wir haben nur eine und dabei bleibt es.
Welche GDT darf ja im User-Prozess eigentlich auch nicht? Naja gut, also in einem Syscall kann er die GDT nicht umladen, nur die LDT.
Ist im Linux jetzt so gemacht, könnte man ändern. Also rein theoretisch könnte man auch Prozessen erlauben, in die GDT was neu einzutragen, ist im Linux jetzt nicht vorgesehen. Da kann man nur die LDT umändern. Jo, also, wir brauchen, so wie du sagst, nur in Anführungsstrichen das CR3 ändern und den Cache, den TLB-Flaschen. Jo, wie laden wir das denn um? Und wann laden wir das um? Das muss ja jetzt in das Schema irgendwie mit reinpassen. Machen wir das da, machen wir das da, machen wir das da, machen wir das da, machen wir das da. Vorschläge.
Ich würde es in der Mitte machen, also nah zwischen den Segmenten. Aber ich glaube, dass es gar nicht so eine große Rolle spielt, weil ja der Kernel sowieso in jedem Prozess an dieselbe Stelle eingeblendet ist. Das heißt, sozusagen der Code ist auch immer noch genauso zugreifbar, weil der liegt ja im Kernel Space, der Context Switch.
Okay, hast recht. Also da oder da wäre wurscht. Da ging auch da. Ja, hier brauche ich vom User schon den Stack. Also muss es vorher passieren. Zum Beispiel an der Stelle, da kann ich sagen, move, ja, jetzt ist die Frage, wo ich die Tabelle herkriege, nach CR3 lade ich normalerweise aus der Prozesstabelle. Ne? Also da steht dann irgendwie das CR3 von dem Prozess mit dabei. Jo, okay, Cache-Flaschen, TLB-Flaschen, wie machen wir das? Mit einer magischen Instruktion, genau, und die magische Instruktion, die steht da schon. Wenn ich was nach CR3 lade, so ist es bei Intel gemacht, ja, wenn ich die Tabelle umlade, das heißt ja sozusagen, dann sieht die CPU ja schon, okay, TLB hat keine Bedeutung mehr, weg damit. Stimmt das? Macht das immer Sinn? Ich behaupte mal nein.
Ich kann ja CR3 auf selbes, also auf ein Seitenverzeichnis laden, das identisch ist und vielleicht ein paar andere Seiten Tabellen.
Ja. Ja, es geht in die richtige Richtung. Wann sind denn Seitentabellen, sagen wir mal, wann sind die identisch? Bei Threads, ne? Wenn ihr irgendwie eine Thread-Library habt, pthread oder so, dann haben ja zwei Threads den gleichen Kontext, gleichen Speicheraufbau. Jeder Thread kann mit malloc Speicher annotieren und jeder andere Thread in dem gleichen Kontext kann auf diesen Speicher zugreifen. Das heißt, die haben identische Tabellen. Und da ist es dann auch im Linux so gemacht, so nach dem Motto, ja, wenn das aktuelle CR3 mit dem neuen CR3 übereinstimmt, dann nicht setzen. Das ist einfach ein großer Performance-Gewinn, wenn man das hinkriegt. Weil natürlich, wenn ich was nach CR3 schreibe und er die ganzen Pages alles wegschmeißt, seinen ganzen Cache, das will ich eigentlich nicht. Ne? Das kostet mich unheimlich was.
Ja. Und noch ein Problem könnte sein, bei Hypervisor oder so, dass man vielleicht erkennen könnte, dass ein Hypervisor läuft, oder? Weil der TLB geflasht wird und die entsprechenden Einträge dann nicht mehr dastehen.
Gut, man sieht die TLB-Einträge natürlich nicht, also man kann jetzt nicht auslesen, was steht jetzt gerade drin, aber performancemäßig merkt man es. Ja, das ist so. Aber da haben wir schon mehrfach gesagt, wenn wir mit virtueller Maschine, Hypervisor, was auch immer laufen, Zeit ist immer so ein Ding. Kam schon mehrfach diese Anmerkung. Ne? Zeit, das ist ein Timeout, da beschäftigen wir uns nochmal mit. Genau. Also der Code, der jetzt hier steht, hat schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was Linux macht. Linux speichert sämtliche Segmente beim Kontextwechsel und lädt sie neu.
Auch bei Threads.
Also so wie Linux die pthreads implementiert hat, muss es sogar so sein. Linux macht so, dass das GS-Segment ist sozusagen ein Pointer auf den Stack von dem entsprechenden Thread. Man kann ja, die Dinge müssen irgendwie unterschiedlich müssen sie ja sein, wenn sie laufen. Sie müssen sich irgendwie unterscheiden können. Ne? Also man kann ja auch, wie heißt der Aufruf, ich weiß gar nicht mehr, pthread, get pit oder so ähnlich. Man kann ja die Thread-ID sich geben lassen. Aber wenn der Speicher jetzt identisch ist, dann wo soll ich diese Zahl herkriegen? Ne? Dann würde ja jeder Aufruf von jedem Thread über die gleiche Zahl liefern. Und deshalb gibt es diesen Thread-Context-Block oder wie der heißt. Und die GDT, Entschuldigung, das GS-Segment ist ein Pointer sozusagen auf dieses Task-Thread. Kontextsegment, weiß nicht, wie das genau heißt. Also das GS, das braucht man immer, um die Threads sozusagen voneinander unterscheiden zu können. Deshalb, also mindestens das GS müsst ihr umladen. Die anderen Segmente sind normalerweise alle gleich, also alle 4G. Und bei einer 64-Bit-Maschine im 64-Bit-Modus, da gibt es eh bloß noch das GS-Segment, da gibt es die anderen gar nicht mehr. Aber für den Zweck gibt es es halt dann auch noch. Jo, also an der Stelle müssen wir das CA3 umladen, es sei denn, es sind die entsprechenden Threads, dann brauchen wir nicht umladen. Soll heißen, natürlich, Linux muss beim Schedule ein bisschen aufpassen. Wenn man dann, sagen wir mal, 4 Prozesse hat, wobei ein Ding ist ein Pärchen, das sind 2 Threads und 2 Prozesse, dann sollte ich nicht Thread, Prozess, anderer Thread, anderer Prozess, sondern ich sollte Thread, Thread, Prozess, Prozess, Thread, Thread, dann spare ich mir nämlich einmal das Umladen von CA3. Sie haben einen Stackpointer, das ist richtig, sonst hätten Sie keine lokalen Variablen. Ne? Aber wo im Stack willst du jetzt deine, sagen wir mal, Thread-ID ablegen?
Ne, ich meine, der ist ja allein und ich kann ja den am Boden, oder also halt, was weiß ich, ich habe irgendwie 8 MB Stack oder wie viel ich halt habe, dann lege ich es da ab, entweder ganz oben oder ganz unten und kann sozusagen dann durch eine, also jederzeit, wenn ich auch meine ESP eine Bitmaske anwende, auf den Block zu bleiben.
Dann müssten es immer 8 MB Größe sein und,
halt immer,
und immer 8 MB Line sein. Das ist es nicht. Nö. Hätte man wahrscheinlich auch so lösen können, klar.
Wo liegt es dann logisch gesehen, wo das GS dann zeigt? Wo liegt dieser Block an sich im Speicher?
Du fragst mich zu viel. Irgendwo. Spielt im Prinzip ja auch keine Rolle. Das sind irgendwie eine Handvoll Bytes, die irgendwo hingelegt werden und das GS, die Basisadresse vom GS wird so gelegt, dass er halt dahin zeigt.
Ja, aber das heißt, ich könnte es ja, wenn ich es finden würde, von anderen Threads aus wieder schreiben.
Das kannst du bei Threads immer, ja. Wenn du dich selber ärgern willst, dann kannst du da mal ein paar Bytes ändern. Dann jo, okay, also, wenn man es richtig macht, braucht man das TR3 nicht notwendigerweise immer umzuladen. Das wäre geschickt, aus Performance-Gründen. Einmal bei Threads und es gibt noch ein anderes Beispiel, das sind die Kernel-Threads. Es gibt im Kernel so allerlei Prozesse, beispielsweise einer, der ab und zu mal den Cache rausschreibt, oder einer, der immer mal guckt, welcher Prozess welche Page wohl gerade nicht braucht und die mal auf Platte sichert. Da gibt es so eine Handvoll, also inzwischen sind es glaube ich 30, 40 Stück, die im Kern laufen. Und auch die Dinge, da bräuchte ich natürlich nicht immer das CA3 umladen, weil die laufen alle im Thread. Die haben genau die Thread, die Kernel Pages. Jo, fertig. Jo, das andere, was man wissen muss, ist, wenn ich hier umlade, du hast es gerade schon richtig gesagt, dann müssen bei diesen zwei Tabellen, also ich habe hier eine Tabelle von dem Thread, der gerade gelaufen ist, oder dem Prozess, der gerade gelaufen ist, und ich habe eine Tabelle von dem Prozess, der jetzt laufen soll. Und damit ich mir hier an der Stelle nicht den Boden oder den Füßen wegziehe, muss die Page von diesem Stück Text, die muss in beiden vorkommen und auf beiden an der gleichen Adresse. Das ist natürlich ein Stückchen weit unschön, weil der Linux-Kern ist dann immer sichtbar. Mindestens diese eine Page. Und das gilt natürlich genauso für irgendeinen Hypervisor oder denkt euch irgendwas. Die eine Page, die werdet ihr nicht los. Mindestens die eine nicht. Da gibt es andere Prozessoren, die machen das geschickter. Die haben einfach einen Pointer für den User Space und die haben eine andere Tabelle für den Kernel Space. Und wenn sie in den User Space hüpfen, dann benutzen sie nur noch die User Space Tabelle und fertig. Ja, und dann ist der Kernel auch gar nicht mehr sichtbar und umgekehrt. Aber gut, bei Intel ist es halt so. Wir hatten halt gestern schon das Problem angesprochen, wir haben User-Mode. Wir haben den Gastkernel und wir haben den Gastgeberkernel. Da haben wir halt dann nicht zwei, die wir unterscheiden könnten, sondern wir haben drei, die wir unterscheiden müssten.
Ja, aber im zweiten bist du wieder nicht rein.
Weiß ich, doch. Du brauchst ja für so einen Wechsel von einem Level in den anderen, brauchst du zwei. Den User-Level und da, wo du hin willst. Und jetzt könntest du da, wo du hin bist, natürlich zwei switchen und wieder den Übergang machen, brauchst wieder zwei. Da brauche ich nicht gleichzeitig alle drei. Also insofern zwei könnten eventuell reichen. Jo, okay. DLB, haben wir schon gesagt. Register CR3 umsetzen, habt ihr auch gesehen. Jo, das ist jetzt sozusagen die Aufgabe. Also, was sollt ihr machen? Ihr sollt implementieren letztendlich die 6 Segmentregister. Gut, ich habe es euch erklärt. Das ist sozusagen der öffentliche Teil und ihr braucht die GDT, wo ihr dann Limit und Co. euch rausladet. Ja, Access-Bit habe ich euch erzählt, versteckter Anteil habe ich euch erzählt. Das Ganze, also dieser ganze Klapperatismus hier mit dieser LDT, GDT, der ist aktiv in dem Moment, wo ich in dem sogenannten Protected Mode bin. Im Real Mode? Nein. Was passiert denn im Real Mode, wenn ich im Real Mode das hinschreibe? Ja.
Und das war doch das mit dem Shiften und
ja.
Es wird auch noch viel geschiftet und dann konkateniert mit meinem IP.
Genau. Aber, und das macht, also wenn ihr das implementiert, das könnt ihr euch unheimlich Arbeit sparen, wenn ihr das folgendermaßen macht, dass ihr sagt, wenn ich im Real Mode bin, dann mache ich das Laden im Prinzip genauso. Ich lade was in die Schattenregister. Nur ich lade jetzt nicht aus der Tabelle, sondern ich lade 8, geschiftet um 4, in meine Basis. Ich lade, was lade ich in mein Limit? 64K. Ja, im Real Mode sind es immer 64K-Segmente. Was lade ich in meine Attribute? Ja, ich darf ausführen, ich darf lesen, ich darf schreiben. Was lade ich in meine Privilegstufen? Null. Also immer alles Null. Was mache ich hier beim Testen? Privilege Level testen und so? Alles Null. Wenn ich im Ring 0 bin und Ring 0 laden will und Ring 0 requeste, das geht immer alles. Ne? Also die einzige Unterscheidung ist praktisch, wenn ich was in Register, in Segmentregister lade, dann gucke ich mal dieses Protected Mode Bit an. Wenn das gesetzt ist, dann lade ich aus der Tabelle die Werte. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, dann berechne ich mir die Werte, wie sie halt im Real Mode sind. Aber dann lade ich sie trotzdem in diese Schattenregister. Und wenn ich dann irgendeine Instruktion ausführe, ich brauche mein Codesegment, Basisding, ja, dann gucke ich immer in die CS-Basis rein und alles andere gucke ich mir nie an. Das macht alle Befehle in sich konsistent, da sind sie alle gleich, nur an der einen Stelle mache ich die Unterscheidung. Also wenn ihr das so implementiert, dann habt ihr 99% der Arbeit gespart. Jo, nullige Skripte habe ich euch erzählt. Also hier steht ungültig, also der Deskriptor selber, der steht zwar hier oben, stehen im Prinzip natürlich 8 Byte drin. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr lustig seid. Aber wenn ihr die 0 ladet, dann lädt er automatisch hier immer rein in die Attribute kein Zugriff. Er lädt vielleicht zusätzlich noch hier, was weiß ich, irgendeine Basis, er lädt vielleicht ein Limit, kann sein, aber er lädt nicht die Zugriffsbits, die da oben stehen, sondern er trägt ein, kein Zugriff. Jo, und wenn ihr natürlich dann hinterher darauf zugreift, irgendeinem Ladebefehl oder natürlich auch beim Schreiben genauso, dann kriegt ihr so eine General Protection Exception. Skeptischer Blick? Nein? Gut. Jo, generell, so ist es bei Intel gemacht, wenn man so einen General Protection Fault kriegt, also beispielsweise, wenn man auf ein Segment Schreiben zugreift, wo man nur Leseberechtigung hat, kriegt man General Protection Fault, Befehl wird abgebrochen. Wenn mein Offset zu groß ist, Befehl wird abgebrochen. Basis, ja, die ist immer richtig, da kann nichts passieren. Die wird einfach dazu addiert. Jo, wenn ihr irgendeine Art von General Protection kriegt, dann sagt Intel Manual, dann ist der Prozessorzustand ansonsten unverändert. Wann könnte denn hier eine General Protection Exception kriegen bei dieser Addition? Ja. Eine Variante. Zweite Variante.
Privilege Level von dem DS nicht passt. So.
Ja, das überprüft er allerdings schon beim Laden. Er lädt, also hier bei den Attributen sind die Privilege Level nicht mehr mit drin. Hab ich schon gesagt? Weiß ich nicht, glaube nicht. Also Laden macht er, wenn der Privilege Level passt. Er hat ja hier Requesting Privilege Level, vergleicht mit dem aus dem Descriptor und wenn das passt, dann lädt er und wenn er geladen hat, dann ist auch okay. Das wird also nachträglich nicht mehr gecheckt, immerhin. Also das DS kann 0 sein, EWX kann zu groß sein. Was kann noch schief gehen? Ja, der EIP kann zu groß sein. Kann sein, dass ich am Ende des Codesegments angekommen bin. Jo, also die drei. Was kann beim Paging passieren? Haben wir jetzt noch ignoriert. Beim Paging kann der Anfang vom Additionsbefehl, die Page kann fehlen. Es kann sein, dass der hintere Teil vom Additionsbefehl nicht da ist. Es kann sein, dass der erste Teil vom Operanden fehlt. Es kann auch sein, dass der zweite Teil vom Operanden fehlt. Und letztendlich alles müsst ihr irgendwie abprüfen. Und egal, wann es in die Hose geht, so abbrechen, dass ihr das Ganze wiederholen könnt. Das ist was jetzt, wenn man es hinprogrammiert in der virtuellen Maschine, furchtbar mühsam ist. Das ist kein prinzipielles Problem, ne, aber ein praktisches. Ich muss das erste Byte holen. Ja, wenn es nicht klappt, okay, Exception produzieren. Ich habe das erste Byte geholt und sehe, ach, ich brauche noch mehr Bytes. Ja, und damit erhöhe ich ja normalerweise den Instruction Pointer und hole mir die hinteren Bytes. Wenn es jetzt in die Hose geht, ja, muss ich den Instruction Pointer wieder zurücksetzen. Oder ich muss mir den alten irgendwie gemerkt haben. Jo, dann lese ich von da den ersten Teil. Das geht ja vielleicht noch. Dann erhöhe ich die Adresse und hole den hinteren Teil. Dabei geht es vielleicht in die Hose. Auch dann muss ich praktisch den ganzen Befehl wieder wegschmeißen und den Instruction Pointer wieder ganz an den Anfang stellen. Das ist kein echtes, kein praktisches Problem. Es ist nur fürchterlich mühsam, diese 593 Fehlermöglichkeiten richtig abzufangen. Jo, also eigentlich heißt bei Intel, der Prozessorzustand wird, wenn irgendwie General Protection Fault, und es geht genauso für den Page Fault, die ändern den Prozessorzustand nicht, aber nicht Intel ohne Ausnahme. Es gibt einen Befehl, den braucht heute eigentlich keiner mehr, pop all, soll heißen, er holt alle Register vom Stack, also alle 8. Ja, und wenn da nämlich ganz hinten so das letzte Pop dann in die Hose geht, dann weiß er nicht mehr heim. Da hat er seinen Zustand zu viel verändert, das kann er nicht mehr restaurieren. Unter anderem deshalb verwendet heutzutage keiner mehr dieses Pop-A, weil wenn er jetzt Pop, Pop, Pop die einzelnen Register wiederholt vom Stack, ja, und jetzt kommt ein Page-Fault, dann kriege ich zwar einen Page-Fault, nur wenn ich den Pop-Befehl dann wiederhole, dann fängt er nicht von vorne an, sondern macht dann dahinter weiter. Und das stimmt dann natürlich nicht. Jo, wie sehen jetzt so diese ganzen Deskriptoren aus? Die muss man sich natürlich angucken. Also ich habe hier mal so reingeschrieben, naja, Basisadresse, Limit und so ein paar Bits. Wie sieht es wirklich aus? Naja, es ist das Limit. Das ist das erste Wort, also Wort im Sinne von 16 Bit. Dann kommen 24 Bit Basis. 24. Naja, es fehlen noch ein paar. Da oben kommt der Rest. Dazwischen liegen wieder andere Bits. Fragt mich nicht, welche Weisheit die Intel-Ingenieure da wieder zugetrieben hat. Dazwischen liegen, was liegt dazwischen? Beispielsweise der Rest vom Limit. Hier unten sind 16 Bit, da oben sind die fehlenden 4, damit es dann 20 Bit sind. Jetzt haben wir doch aber eigentlich ein 4G-Segment, das ist ja doch das, was Intel immer braucht, was Linux immer braucht. 4G, wie machen wir jetzt 4G mit 20 Bit? Das geht so nicht, ne? Gut, könnte man natürlich sagen, wir nehmen jetzt nicht byte-mäßig, sondern wir machen das Ganze pageweise. Dann wird es ja reichen. 20 Bit und eine Page sind 12 Bit, dann wären es wieder 32, dann wird es reichen. Dann wäre man aber natürlich nicht mehr kompatibel zu früher. Früher konnte man das ja byteweise, ne? Deshalb gibt es hier dieses G-Bit. Wenn da eine 0 drin steht, dann ist das, was bei den Limit-Dingern drin steht, dann sind das Bytes. Wenn da eine 1 drin steht, dann sind das Pages. Also kann man von unten her sozusagen 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte, 4 Byte, 5 Byte, das kann man alles einstellen, bis hin zu 1 MB. Und ab dann, ja, dann reicht es nicht mehr, dann kann man sozusagen pageweise noch weiter vergrößern, wenn man will. Jo, dann gibt es dieses DB-Bit. DB, das macht nur Sinn beim Codesegment. Das gibt an, ob das Codesegment ein 16 oder ein 32-Bit-Segment ist. Ich habe euch ganz am Anfang irgendwie erzählt, naja, es gibt diesen Hex 66 als Umschaltbit zwischen Wort und Langwort. Damit könnt ihr es auch umschalten. Und die Umschaltung ist sozusagen immer das XOR aus dem Bit und diesem Präfix. Wenn beide 0 sind, ist es ein 16-Bit. Wenn einer von beiden eine 1 ist, ist es ein 32-Bit-Zugriff. Und wenn beide wieder 1 sind, dann ist es sozusagen ein 32-Bit-Segment, wo ihr aber gesagt habt, ihr wollt das andere, dann ist es wieder ein 16-Bit-Zugriff. Jo, dann gibt es noch ein Present-Bit zum Anzeigen, dass es das Segment überhaupt gibt. Also rein theoretisch könnt ihr hier auch Einträge haben, wo das Present-Bit einfach 0 ist. Und wenn ihr jetzt sagen wir mal Move 16 nach DS und 16 ist als nicht present markiert, dann kriegt ihr schon beim Laden an der Stelle so einen General Protection Fault. Einfach gedacht, so mehr oder weniger Paging-mäßig. Wenn jemand das Segment braucht, kommt ein Page-Fault oder ein Segment-Fault, dann ladet ihr halt das Segment von Platte nach, tragt was ein und dann wiederholt ihr den Befehl. Jo, und dann gibt es noch hier, also einmal diesen Descriptor Privilege Level, den habe ich euch vorhin erklärt, und der Typ. Und beim Typ, da steht jetzt drin Read, Write, Execute im Prinzip. Jo, an sich denke ich mal, habt ihr es verstanden. Das Problem ist mehr, diese ganzen Bits da zusammen zu fieseln und wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenzukleben, ne? Wenn ihr dann so ein Ding ladet aus dem Speicher.
Wie unterscheidet sich da 64-Bit-Deskriptor? Also ein
64-Bit-Modus? Ja, 64-Bit gibt es eigentlich das Ganze überhaupt nicht mehr. Da gibt es keine Segmente in dem Sinne mehr. Das hat AMD über Bord gekippt, um es hinterher dann durch die Hintertür wieder einzuführen, weil ja doch, haben wir ja irgendwann mal besprochen, VMware, genau, danke, das braucht. Und ich habe vorhin gesagt, dass GS-Segment auch für PCIe ganz nützlich ist. Aber da gibt es jetzt diese Tabelle in dem Sinne nicht mehr, da gibt es so ein spezielles Register, was man laden kann. Du kannst ja den Prozessor wieder zurückschalten in den 32-Bit-Modus und Wine läuft halt im 32-Bit-Modus. Jo, gut, wie läuft das jetzt standardmäßig ab? Also so ein 386er aufwärts startet im Real-Mode, also immer geschiftet um 4 und da drauf addiert. Initialisiert wird das Ganze, es sind alle Basen auf 0 initialisiert. Also auch der Stackpointer. Limit ist immer 64K. Das ist sozusagen Standard Real-Mode. Allerdings muss man dazu sagen, Stackpointer auf 0 und 64K. Aber der Stackpointer wird als erstes, bevor gepusht wird, erniedrigt und dann geschrieben. Ja, und wenn der Stackpointer auf 0 steht und erst erniedrigt und dann geschrieben wird, heißt das sozusagen, dass er dann hinten anfängt. Also der Stackpointer, oder der Stack hat zwar die Basisadresse 0, aber der Stackpointer fängt von hinten an, dann vollzuschreiben. Ja, das gilt für alle Register, aber Ausnahmen gibt es natürlich immer. Codesegment. Codesegment ist so initialisiert, da ist die Basis, die unteren Bits sind auch alle 0, aber die obersten sind alle FFFF. Soll heißen, der Prozessor startet sozusagen ganz hinten im Adressraum. Einfach gemacht, dass das BIOS sozusagen nicht in der Mitte mittendrin liegt, sondern dann ganz hinten dran liegen kann. Jo, das hat allerdings zur Folge, ich kann jetzt, ich bin ja im Real-Mode, und diese Adresse kann ich im Real-Mode eigentlich nicht erreichen. Wenn ich in mein DSESFS-Register irgendwas reinschreibe, kann ich ja tun. Aber die werden ja nur als Register, als Bit 19 bis 4 dazu addiert. Das ist aber Bit 31. Das heißt also, datenmäßig kann ich auf mein Codesegment nicht zugreifen. Ich kann auch mit Long Jumps da nicht hin und her springen, weil bei einem Long Jump würde er ja diese Zahl, die beim Long Jump davor steht, in die Basis und so reinschreiben, um 4 geschiftet. Aber die 16-Bit-Zahl um 4 geschiftet reicht nicht. Das heißt, was der Prozessor eigentlich immer machen muss, er muss praktisch da hinten, wo er startet, nichts anderes tun, als erstmal den Real-Mode in den Protected-Mode umzuschalten. Und dann kann es richtig losgehen.
Ja.
Da war... damals war sozusagen die Basis F00. Da war er auch sozusagen am Ende des Adressraums, nur der Adressraum war halt viel kleiner. Jo. Gut. Wie booten wir dann weiter? Standardmäßig erstmal Interrupts aus. GET laden, dann kann ich in den Protected Mode schalten, das ist dieses CR0-Register und im CR0-Register, das sind so diese ganzen Features, die man an- und ausschalten kann. Ja, und da schalte ich halt das erste Feature an und das erste Feature heißt Protected Mode. Also das Bit 0 auf 1 setzen, dann bin ich im Protected Mode. Aber Vorsicht, das heißt erstmal noch überhaupt nichts. Weil in meinen ganzen Schattenregistern stehen, so wie ich euch das vorhin erklärt habe, einfach immer noch die alten Basisadressen. Die alten Offsets, die alten Limits, die alten Berechtigungen. Und ich kann jetzt einfach locker flockig weiterlaufen und habe noch kein einziges Protected Mode Segment geladen. Soll heißen, was ich machen muss, ich muss jetzt praktisch in alle Segmentregister irgendwas Sinniges wieder reinschreiben. Ich muss es nicht, ich kann auch einfach im Protected Modus weiterlaufen mit den alten Berechtigungen. Wenn ich das will, bitteschön. Interessanter, oder was viele BIOS-Programmierer früher ausgenutzt haben, das Ganze andersrum geht genauso. Also ich kann, wenn ich im Protected-Modus bin, kann ich aus der Tabelle alles Mögliche da reinschreiben. Und wenn ich jetzt den Protected-Mode ausknips, also das hier rückgängig mache, ins Bit 0 wieder eine 0 reinschreibe, dann bleiben die alten Werte drinstehen. Und ich laufe weiter im Real-Mode, kann aber jetzt irgendwie ganz merkwürdige Basisadressen nutzen. Naja, manchmal muss man das, beispielsweise nämlich, wenn ich im Real-Mode irgendwie was kopieren will im Rechner. Dann reichen mir, ja, dann kann ich nur innerhalb der unteren 1 Megabyte hin und her kopieren. Höher komme ich ja mit den normalen Adressen nicht. Ne? Aber ich kann hier dann einmal kurz in den Protected Mode umschalten, kann eine hohe Basisadresse laden, schalte wieder zurück. Dann steht im DS, sagen wir mal, eine hohe Basisadresse, dann kann ich hin und her kopieren, auch im Real Mode. Das sind so die Sachen, die so diese Extended Memory, Expanded Memory und wie sie alle heißen, die haben so diese Geschichten gemacht. Jo, gut, also erstmal Protected Modus einschalten, dann ist dieser Klapperatismus umgeschaltet, wie ich letztendlich aus den Konstanten hier meine Attribute hole. Jo, und wenn ich diesen Klapperatismus umgeschaltet habe, dann kann ich ihn benutzen. Und dann kann ich eventuell Interrupts wieder anschalten. Ja, warum habe ich jetzt die Interrupts ausgeschaltet? Und selbst wenn ich sie hätte, ich hätte keinen gültigen Stack eine Zeit lang. Das reicht ja schon als Begründung. Jo, gut, da steht gegebenenfalls, also normalerweise muss man jetzt die IDT und so vielleicht auch noch anpassen. Ja, da steht jetzt alle Segmentregister initialisieren. Alle heißt auch das Codesegment. Die anderen, da kann ich ja hinschreiben, was weiß ich, wenn ich hier so ein 4G-Datensegment definiert habe, dann sage ich Move 8 nach DS, Move 8 nach ES, Move 8 nach FS, Move 8 nach in alle rein. Bloß nach CS geht nicht. Den Befehl gibt es nicht. Und selbst wenn es ihn geben würde, dann würde ich mir ja mit den Boden und den Füßen wegziehen. So, wie mache ich es dann? Aber, genau. Also sagen wir mal, wir hätten hier bei 16 noch, also standardmäßig macht man es dann so, das ist ein 4G. Das ist ein 4G, allerdings das eine als Code und das andere als Datensegment. Das ist das, wie Linux es macht. Dann wird man halt hinschreiben, ein Move 16 nach D ist noch E ist noch F ist noch G ist noch S ist. So, und dann kommt am Schluss ein L-Jump Konstante 8 mit, ja, was weiß ich, next als Instruction Pointer und next, das ist dann halt der Befehl, der danach kommt. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, jetzt muss man dem Linker klar machen, wo das Ganze liegen soll. Also bei allen sonstigen Sprüngen bei Intel, da sind immer die Adressen, relative Adressen. Springe um 20 vorwärts, springe um 30 rückwärts. Hier ist das eine absolute Adresse. Er lädt einfach den Wert von next in den Instruction Pointer und fertig. Jetzt ist das ganze Ding hier, dieses Stückchen Code, nicht mehr im Speicher verschiebbar. Ja, wenn das eine absolute Adresse ist, dann muss das die Adresse sein, sonst Abflug. Und da muss man dem Linker dann irgendwie klar machen, das next bitte an die Adresse und genau die Adresse und keine andere. Gut, muss man sowieso dem Assembler ja auch klar machen. Bis dahin ist es Real-Mode-Code, 16-Bit-Code. Und ab da, es könnte auch 16-Bit-Code sein, es kann aber ab da auch 32-Bit-Code stehen. Muss natürlich auch dem Assembler dann klar machen, ja, das eine, das schreibst du mir so und das andere, das kompilierst du mir anders. Also da geht es dann ans Eingemachte von den Binutils, Assembler und Linker und Co. Jo, das machen wir dann, glaube ich, nächste Woche. Habt ihr noch Fragen? Für wie aufwendig haltet ihr denn das, was ihr da jetzt machen sollt? Habt ihr noch Lust oder sagt ihr inzwischen, ach, ich glaube, ich mit den 5 Semesterwochenstunden, da bin ich auch, 5 ECTS, da bin ich auch zufrieden. Was haltet ihr denn für das Aufwendigste von all dem, was ich euch jetzt gerade so erzählt habe? Das, also ich habe es euch jetzt erklärt, lang und breit mit dem Real Mode und dem Protected Mode. Da behaupte ich mal, das macht euch überhaupt keine Probleme. Das ist wirklich nur bei dem Laden nach DS oder ES oder so. Da müsst ihr, keine Ahnung, das ist so viel Code. Naja, ein bisschen mehr für das Auseinanderfieseln von diesen ganzen Bits da. Das ist das einzig Komplizierte eigentlich. Der Rest, naja, dann addiert ihr halt auf die Basisadresse. Zu allen Adressen, die ihr bisher hattet, Basisadresse dazu addieren. Geschenkt. Limit steht irgendwo in der Aufgabe. Ich kenne auch keine virtuelle Maschine, die das macht. Also QEMU, Limits, braucht man nicht. Das ist nicht ganz richtig, aber hilft bei der Performance ungemein. Ne? Könnt ihr euch vorstellen. Und ihr dürft sie ja auch einfach aussortieren. MMU, dieses Umsetzen, diese Tabelle, ne? Tabelle durchgehen, so viel. Das ist ganz wenig, ist erstaunlich wenig. Na gut, wenn man sich überlegt, das haben sie 1987, 88 oder so, hat Intel das gebaut mit damaliger Technik. Das konnte nicht viel sein, hardwaremäßig. Und das ist auch hardwaremäßig nicht viel. TLB dazu, damit es ein bisschen performancemäßig geht. Naja, das ist irgendeine Vorschleife, die über, keine Ahnung, ein paar Dinger drüber iteriert und mal guckt, ob das Ding schon im TLB drinsteht. Was euch Kopfzerbrechen bereiten wird, das ist das Zeugs, dass jeder Befehl letztendlich abbrechbar sein muss und wiederholbar sein muss. Alles andere ist wirklich Kleinkram. Das ist erstaunlich wenig Kleinkram. aber diese Atomarität, entweder mache ich den ganzen Befehl oder ich lasse es bleiben, das ist schwierig. Jo, na ja gut, da müsst ihr euch dann mal dran setzen. Das ist einfach ein bisschen Fleißarbeit. Aber wenn ihr das hinhabt, dann habt ihr viel gelernt, auch was, also ich weiß nicht, ob es jemanden interessiert, nächstes Jahr CPU-Design, die Vorlesung mache ich. Das sind letztendlich auch die gleichen Baustellen, die man da nochmal hat, nur jetzt halt nicht in Software gelöst, sondern das Ganze in Hardware gelöst. Und auch da geht es dann immer darum, naja, wenn ich irgendwelche Befehle angefangen habe und merke, Sackgasse, mache ich nu. Auch da, es muss immer irgendwie abbrechbar sein. Und auch da in Hardware im Prinzip genau die gleiche Baustelle. Jo, dann haben wir es für heute geschafft, diese Woche geschafft. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder. Dankeschön.